Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, die passende Domain finden und richtig registrieren mit Ulrich Retzlaff von Jonos. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Domain ist für die eigene Webseite oder den eigenen Webshop auf den ersten Blick vielleicht nur ein kleiner Baustein, aber häufig auch ein Erfolgsfaktor. Welche Tipps es gibt, um den passenden Domainnamen auszuwählen und welche Fehler bei der Registrierung zu vermeiden sind, steht im Mittelpunkt der heutigen Folge. Dabei steht mir Ulrich Retzlaff, Domain-Experte bei Jonos, zur Seite. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Bevor wir darüber sprechen, wie wir jetzt die passende Domain finden, vielleicht ein paar Grundlagen zum Anfang. Eine ganz Basisfrage. Was ist eine Domain?
Eine Domain ist eine Adresse, die Leute benutzen, um eine Webseite zu besuchen. Es ist das, was nach dem @-Symbol in einer E-Mail kommt oder nach den beiden Schrägstrichen in einer Webadresse. Mhm. Also wenn zum Beispiel die komplette URL oder Webadresse www.jonos.com/hosting/de ist, dann ist die Domain in diesem Fall die jonos.com. Und wie man sehen kann, hängen dann natürlich Domains und URLs so ein bisschen zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Ich vergleiche das ganz gern immer mit einem Haus. Da ist die Adresse im Grunde dem Domainnamen gleichgestellt, während das Zimmer ist die gesamte URL. Also wenn man genau wissen will, wo muss ich denn hin, welches Stockwerk, das wäre dann die URL.
Okay, da das Zimmer aber in dem Haus ist, kann das nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Daher die Frage aber auch, warum ist die Domain so wichtig? Und wie kann sie einen Einfluss auf den Erfolg meines Shops haben oder meiner Webseite?
Naja, im Grunde geht es ja darum, was für den Menschen, der am anderen Ende sitzt, einfach zu behalten und wiederzuerkennen ist. Hinter der Domainnamen-Logik steht die IP-Adresse. Das ist entweder 4 oder 6 Elemente, 123.789.49.5 zum Beispiel. Und das kann sich natürlich niemand merken. Wir haben ja heute schon all die Erfahrung gemacht, dass sich niemand mehr Telefonnummern richtig merkt, weil wir alle nur auf den Namen klicken. Und ähnlich ist es bei Domainnamen auch. Dementsprechend ist ganz entscheidend, dass ich eine kurze, knackige Domain habe, die ich dem Konsumenten oder dem Besucher meiner Webseite mitgeben kann.
Mhm. Spielt das auch, weil wir hatten schon ein paar Folgen zum Thema, auch mit Kollegen von dir, zum Thema Website und Online-Shop. Spielt das auch aus SEO-Gesichtspunkten, also Suchmaschinen-Gesichtspunkten eine Rolle?
Ja, natürlich. Es ist immer so, Google legt natürlich Wert darauf, dass sie genau die Nutzeranfrage beantworten können. Und wenn jetzt zum Beispiel der Domainname genau auf die Frage passt, die der Enduser eingegeben hat, dann gibt das natürlich Punkte für die Webseite beim Ranking. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass es auch bei der TLD eine ähnliche Verknüpfung vermeintlich gibt. Wir wissen das ja bei Google beim Algorithmus nicht so ganz genau. Aber es gibt vermeintlich diese Verbindung. Also wenn ich einen Blog habe und ich habe, machen wir mal ein Beispiel, studio.blog als Domainnamen, dann ist das natürlich hilfreich, wenn sich hinter dieser Webseite auch ein Blog tatsächlich versteckt.
Mhm. Jetzt hast du gerade einen Fachbegriff reingeworfen, den wir, glaube ich, auch noch mal kurz erklären müssen. Mhm. TLD, was ist das denn?
Mhm. Das ist eine Top-Level-Domain. Das ist im Grunde alles rechts des letzten Punktes. Also ein .com, eine .de, eine .at, eine .blog, das ist eine TLD, das verstehen wir in Fachkreisen darunter. Das zweite, also mein Name, also sagen wir mal uli.com, dann wäre das Uli die Second-Level-Domain-Name. Und wenn wir noch einen weiteren Punkt machen würden, nach links, zum Beispiel www. Dann wäre es eine Third-Level-Domain. Und so ist das Ganze strukturiert im Grunde.
Mhm. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Begrifflichkeiten rund um dieses Thema Top-Level-Domain. Also man kann noch ein G dazu davor packen oder ein Doppel-C oder ein N. Kannst du da nochmal kurz diesen ganzen Begriffswirrwarr entwirren?
Ja, natürlich. Ja, also man muss natürlich die ganzen, es gibt ungefähr 1400 verschiedene Domain-Namen-Endungen und die hat man versucht zu kategorisieren. Mhm. Das macht man grundsätzlich nach GTLDs, das sind generische Top-Level-Domains. Das ist com.net.org.info zum Beispiel. Das sind solche, die ja keine länderspezifische Bedeutung haben, wie zum Beispiel die CCTLDs. Das sind Country Code Top-Level Domains. Darunter fallen Sachen wie .de, .it für Italien, .fr für Frankreich, .za für Südafrika. Mhm. Ja, und das letzte ist, sind die NTLDs. Die sind 2014 groß gestartet. Da hat man sich die weiterführende Gedanken gemacht. Man hat Leuten die Möglichkeit gegeben, noch spezieller auf Bedürfnisse einzugehen. Also es gibt seitdem zum Beispiel Domains, wie ich eben schon erwähnt habe, die .blog, es gibt die .online, es gibt eine .email, es gibt eine .horse. Es gibt eine ganze Reihe von TLDs, die eben auf sehr spezifisch spitze Nutzergruppen zugeschnitten sind. Und wenn man eben einen Inhalt hat, der dazu passt, lohnt sich eventuell auch, so eine Domainnamen mit in sein eigenes Domainnamenportfolio mit aufzunehmen und dann zu verwenden.
Mhm. Darauf kommen wir gleich nochmal, wenn es darum geht, die Domain zusammenzustellen. Also welche 1400 verschiedene Endungen sie zur Wahl stellen. Also dann zu überlegen, welche von denen unter welchen Umständen Sinn macht. Wem gehört denn jetzt aber eigentlich eine Domain, beziehungsweise wer kreiert die Domain, wer verkauft eine Domain an wen? Wie funktioniert das?
Also, die Domain gehört dem Registranten, also dem Endnutzer, immer auf Zeit. Und zwar für die Zeit, in der er die Domain bezahlt hat. Das ist im Normalfall ein Jahr. Nach Ablauf eines Jahres kann man die Domain verlängern. Es gibt auch Fälle, in denen man die Domain 10 Jahre im Voraus bezahlen kann. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer. Man kann sich einen guten Preis sichern. Aber Regelfall, sagen wir mal, ist ein Jahr. Danach fällt die Domain wieder zurück an die Registrierungsstelle. Das ist, nennen wir in Domainnamenfachkreisen, die Registry. Das ist sowas wie VeriSign für .com. Das ist sowas wie Public Interest Registry für .org oder in Deutschland für .de die DENIC. Je nachdem, was es für eine Gesellschaft ist, ob sie also eine generische Top-Level-Domain-Name beinhaltet oder eine CCTLD, haben diese Parteien dann oder die Registries einen Vertrag mit der ICANN. Die ICANN ist eine Gesellschaft, die die Koordination der Vergabe von Namen und Adressen im Internet zur Aufgabe hat. Sie teilt auch darüber hinaus die IP-Adressen zu. Diese ganze Koordination findet dann statt über Mittelsleute. Das sind dann die Registrare. Ich weiß, das ist ein bisschen viel, aber es ist halt so ein dreistufiges System. ICANN, Registries, Registrare. Und ein typischer Registrar ist eben eine Firma wie IONOS. Und diese fungieren dann als das Gesicht zum Endkunden. Da geht man auf die Webseite, sucht sich seinen Domainnamen aus, registriert und bezahlt ihn und hat ihn dann eben auf Zeit zur Verwendung.
Okay, das heißt, mir würde meine Domain nie auf Lebenszeit gehören oder ich kann sie auch nicht vererben oder was auch immer. Ich gehe auf eure Website, ihr seid der Registrar, ich suche mir da eine Domain aus, bezahle einen Tarif bei euch, ihr gebt das weiter an diese oder mietet das quasi von der Registry und seid ja so der Vertragspartner dann. Und wenn ich dann nicht mehr zahle, fällt die Domain zurück.
So. Genauso ist es. Genauso ist es. Ist natürlich schon so, wenn du während der Laufzeit, was wir nicht hoffen wollen, stirbst, dann können deine Erben natürlich die Restlaufzeit für sich verwenden. Das ist keine Frage. Also es ist nicht an dich als Person gebunden, sondern es ist eben an diese reine Bezahlaktion gebunden. Ja, aber vollkommen korrekt.
So, jetzt bin ich ja auf der Suche, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie das alles zusammenhängt und wo Domains herkommen, wie sich Domains auch schon mal allein durch die Endung unterscheiden. Jetzt möchte ich meine Domain zusammenstellen. So, was ist aus deiner Sicht wichtig, damit ich die für mich passende Domain bei euch anmelde?
Es ist natürlich so, es sind weltweit, sagen wir mal, ungefähr 200 Millionen Domainnamen registriert. Ja, das macht jetzt die Auswahl mit passenden neuen generischen Begriffen wie Himmel, Wolke, Laden, ein bisschen schwierig. Deswegen rate ich immer dazu, erstmal drauf zu gucken, wie soll mein Name ausschauen? Möchte ich den Firmenzweck oder meinen Firmen oder meinen Produktnamen abbilden? Und ich finde es offen gesagt meistens hilfreich, wenn man den Zweck ein bisschen in den Vordergrund stellt, ja, weil man dann die Gelegenheit hat, auch sein Keyword, was auch bei Google relevant sein kann, mit abzubilden. Mach mal ein Beispiel. Ich bin vielleicht ein Jackenverkäufer, dann wird es sich lohnen zu sagen, also jacken.com ist wahrscheinlich schon vergeben, aber über ulisjacken.shop nachzudenken, wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Dann habe ich meine Marke mit drin, ich habe das Produkt mit drin und habe mit Shop einen klaren Indikator, dass es hier um eine kommerzielle Aktivität geht, abgebildet. Wenn ich einen Markennamen habe, natürlich rate ich, den zu schützen. Ja, also Produkt oder Firmenname, das ist dann ja relativ dem Endregistranten überlassen. Aber hier, finde ich, kann man sich auch wieder Gedanken bei der Findung des Firmennamens machen. Was sucht denn der User? Also man kann ironisch natürlich seinen Domainnamen registrieren, aber im Normalfall sucht niemand nach Ironie im Web. Also es ist eher, es sind witzige Sachen eher schwierig, während pragmatische Herangehensweise mit dem Produkt dann, glaube ich, etwas hilfreicher ist.
Hm. Vielleicht da der Hinweis, wir haben die allererste Podcast-Folge hier in unserem Podcast-Kanal beschäftigt sich mit dem Thema Namensfindung. Also wer da Tipps braucht, wie man nun den perfekten Namen für sich, für sein Produkt und dass er dann später vielleicht eben als Domain registrieren möchte, findet, der soll diese Folge mal hören, weil da kann man viel falsch machen, viel Zeit umsonst investieren und um dann vielleicht auch am Ende festzustellen, diese Domain oder dieser Name ist gar nicht mehr als Domain verfügbar, dann habe ich nämlich den Worst Case.
Ja, ich würde auch nochmal sagen wollen, also an dieser Stelle, klar, immer an die Zielgruppe denken. Wir haben halt in der deutschen Sprache so ein bisschen das Dilemma, dass wir sehr schnell sehr lange Begriffe bilden können. Ich sag mal, in der Domainnamenwelt gilt, kürzer ist besser. Aber kürzer, auf die Idee sind andere schon auch gekommen. Also alles, was mehr als 8 Zeichen hat, ist einfacher zu kriegen, als was drunter liegt. Deswegen, manchmal ist auch Lesbarkeit einfach sicherlich ein ganz wesentliches Kriterium. Ich kann mir vorstellen, dass man ab acht Buchstaben mal einen Bindestrich einfügen sollte. Mhm. Ja, also wir hatten eben das Beispiel mit ulisjacken.shop. Vielleicht überlegt man sich, ob man nicht ulisjacken durchschreibt oder wir machen lieber mal ulis-jacken.shop. Ist vielleicht von der Lesbarkeit und von der Kommunizierbarkeit nachher auch auf irgendwelchen Werbemitteln einfach vernünftiger. Mhm. Ja, aber generell auch nochmal Einprägsamkeit ist natürlich da, das absolut Wichtige. Vielleicht auch hier, wenn man dann seinen vernünftigen Namen gefunden hat, rate ich auch dazu, den schnell zu registrieren. Das ist nicht nur, weil natürlich bei Jonas, wir sind daran interessiert, Kunden zu gewinnen, aber es geht schon auch darum, dass natürlich andere Begriffe aussuchen. Und gerade wenn man einem aktuellen Trend versucht zu folgen, kann es sein, dass eben der gewünschte Name morgen schon weg ist oder in der nächsten Stunde schon weg ist. Mhm. Also bei einem guten Namen gleich lieber mal zuschlagen. Gerade bei Erstjahrespreisen, wenn wir zielig nachher noch drüber reden, ist ja die finanzielle Hürde nicht so wahnsinnig groß.
Ja. Lohnt sich auch, wenn ich zu Beginn vielleicht ein paar Namensalternativen habe, ne, und noch gar nicht jetzt vielleicht den Prozess komplett durchlaufen habe, aber erstmal mir vielleicht 5 bis 10 Namen, die irgendwie so in Frage kommen würden, einfach schon mal zu sichern, bevor nämlich genau das passiert, was du jetzt gesagt hast. Am Ende habe ich dann meinen Favoriten gefunden und im Prozess ist der dann irgendwie verschwunden. Also insofern auf Vorrat ein bisschen zu sichern, ist ja bei den Preisen auch möglich.
Ja, wir sind ja hier in einem Gründer-Podcast und da muss man natürlich schon auch obendrauf sagen, dass es wichtig ist zu kontrollieren, ob dieser Name schon als Marke irgendwo geschützt ist. Ja, denn wenn er das ist, würde ich persönlich von einer Verwendung absehen. Mhm. Gehen wir auf mein Lieblingsbeispiel zurück. Ulis Coca-Cola-Jacken.shop ist vielleicht keine ganz gute Idee. Oder Coca-Cola.shop ist auch keine gute Idee. Da kommt, kann ich mir vorstellen, jemand und haut mir kräftig auf die Finger, wenn das passiert. Und das ist nicht nur, wenn der Name identisch ist oder ein Direct Match ist, sondern auch wenn eine reine Verwechslungsgefahr durch die angesprochenen Kunden besteht. Und da kann man natürlich so einfache Recherchemaßnahmen einpflegen in seine Routine und mal schauen, ob ich vielleicht beim deutschen Patent- und Markenamt vielleicht kontrollieren kann, ob diese Domain, ob diese Marke bereits registriert ist. Ja, einfach mal reingehen ins DPA am Register und mal gucken, ob es das da schon gibt. Ja. Und dann würde ich nicht nur drauf gucken, ob das genauso registriert ist, sondern auch ähnliche Schreibweisen mal mit abdecken, denn im Zweifel gewinnt die Marke gegenüber der Domain. Ja. Dann hat man vielleicht schon eine Marke aufgebaut, hat viel Marketinggeld investiert und muss dann nach einem Jahr sehen, dass einem die weitere Verwendung nicht mehr gestattet wird.
Ja. Da auch ganz wichtig der Hinweis, wenn ich die Domain dann registriere, dann durchaus oder eigentlich auch eine Markenanmeldung dafür vorzunehmen, wenn es dann Absolut. Eine Marke sein kann, weil ansonsten kann mir das hinterher trotzdem wieder jemand wegnehmen, wenn dann nämlich meinen Namen als Marke anmeldet, dann sticht das Markenrecht die Domain, ganz einfach.
Ja. Ganz klar. Und wir wollen aber die Leute auch nicht abschrecken. Ne? Wir wollen schon sagen, also Kreativität wird hier auch belohnt. Ja, also wenn ich jetzt den malermüller.de haben möchte, der ist aber wahrscheinlich schon vergeben, macht es Sinn, doch mal über maler.online, maler.blog, maler.mail nachzudenken oder vielleicht den maler-müller.de zu versuchen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann. Und ich glaube, das ist ein Findungsprozess und viele Registrar-Webseiten schlagen einem ja auch andere Endungen vor oder andere Variationen dieser Second-Level-Domain, die man dann für sich registrieren möchte. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das Thema Endung, ganz kurz, wann ist welche Endung schon empfehlenswert? Also vielleicht gerade das Thema Internationalität oder eben diese neuen Endungen.
Mhm. Also ich komme ja aus dem Registrargeschäft, ne? Also ich muss natürlich sagen, man kann gar nicht genug Domainnamen registrieren. Das ist schon mal ganz vorne ganz wichtig. Aber es ist natürlich, gibt es natürlich auch ein paar vernünftige Kriterien, wenn man das machen möchte. Eines für mich, das ganz vorne steht, ist, in welchem Markt bin ich denn aktiv? Also, bin ich der Maler Müller, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nur in Deutschland aktiv bin, sehr groß. Also würde ich versuchen, auf eine .de-Domain zu gehen. Weil in dem Fall weiß der Kunde, okay, das ist wahrscheinlich eine Firma aus Deutschland. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Website auch auf Deutsch formuliert sein. Also ich kann sie lesen. Ja, wenn ich aber als Malereibetrieb grenzübergreifend arbeite und ich habe zum Beispiel Filialen in Österreich und der Schweiz und in Liechtenstein, macht es Sinn, die .at, die .li und die .ch für die entsprechenden Länder gleich mitzuregistrieren. Man kann regional aber auch kleinteiliger werden. Man kann sagen, warum, ich bin der Maler Müller und ich bin der in Berlin, ja, dann registriere ich mir eben eine .Berlin oder eine .Bayern oder eine .NRW oder eine .Hamburg-Domain. Also da wirklich ist das regional, der regionale Aspekt relativ ausgeprägt. Wenn ich jetzt, ich muss da ein bisschen leider ins Detail gehen, aber wenn ich jetzt sage, ich bin eine Lieferfirma für ein Fastfood-Gericht oder irgendetwas, dann macht es natürlich Sinn, dann auch viele verschiedene Regionen abzudecken, soweit das möglich ist. Ja, und nicht nur eine Domain zu registrieren, weil ich dann regional in Suchmaschinen natürlich nach vorne gespielt werde. Und das ist ja eine einfache Investition in Sichtbarkeit, die sich für den Menschen auszahlt. Oder für die Firma schon auszahlt. Mhm. Sobald ich aber weiß, ich will nur ein Domain haben zum Beispiel und ich spiele international mit, dann ist natürlich die allmächtige .com-Domain wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Da ist die Verfügbarkeit ein bisschen geringer und ich werde bei meinem Namen noch ein bisschen genauer hinschauen müssen. Aber das geht immer. Ne? Also .com ist eine Domain, die lässt sich gut registrieren, da macht man nichts mit falsch. Das ist der große gemeinsame Nenner für alle Beteiligten. Und dann insbesondere weiß aber auch der End-User, wahrscheinlich ist, erwartet mich was Internationales. Wahrscheinlich ist die Webseite nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch oder vorrangig auf Englisch. Ja. Da ist durchaus die Möglichkeit, da nochmal genauer drauf zu gucken, was möchten da erreichen. Aber, und mir liegen persönlich, weil ich schon länger in diesem Geschäft unterwegs bin, auch die ganzen NTLDs, also diese neuen Endungen seit 2014, so ein bisschen am Herzen. Und denn hier hat man die Möglichkeit, nochmal viel spezieller auf seine Gruppen, auf seine kampagnenspezifischen Kommunikationsstrategien einzugehen. Also ich habe ein paar Mal schon .shop erwähnt, aber es gibt natürlich auch was wie .app oder .bio, ja, die man hier gut verwenden kann. Und auch da würde ich immer darauf setzen, dass mir der Registrar bei der Eingabe eines bestimmten Suchbegriffes auf seiner Webseite auch die entsprechende Empfehlung ausspielt. Also bei Jonas ist das ganz klar. Wenn man bei uns, ich habe jetzt kein Beispiel, aber sagen wir mal, Bio-Limonade eingibt, würde ich sagen, wird einem auch .bio empfohlen, aber wahrscheinlich auch .green und andere ähnliche TLDs, die dann zur Wahl stehen. Und das macht durchaus Sinn, ja, dann nochmal nischenspezifisch drauf zu gucken. Mhm. Was man natürlich auch machen kann, ist eine Kombination aus verschiedenen Elementen. Man kann sagen, man nimmt eine Firmendomain, wir hatten Ulis Jacken, ja, .shop vorhin, das wäre vielleicht meine Hauptfirmendomain, aber wenn ich jetzt noch eine Kampagne fahre, dann machen wir sommerlichejacken.online. Ja, und dann kann ich eben beide Karten spielen und ich kann beide Sachen sehr schön kommunizieren auf meiner Webseite oder auf meinen Werbemedien. Mhm. Ja. Ich habe so ein paar Favoriten. Also mein persönlicher ist immer noch .guru. Ich versuche noch immer eine eigene Domain mit .guru zu finden. Ja, aber ich bin noch auf der Suche. Vielleicht ist es Domainnamen Guru, aber ich glaube, das ist schon weg.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also viel Spielwiese da, ne? Und durchaus da schnell zu sein, gerade wenn solch neue Dinge auch auf den Markt kommen, kann da dann langfristig einen Wettbewerbsvorteil sichern. Wir haben im Vorgespräch auch über Premium-Domains gesprochen. Mhm. Kannst du erläutern, was sich dahinter verbirgt und für wen sich das lohnt?
Klar, gerne. Also Premium-Domains zeichnen sich durch besondere Charakteristika aus. Also sie haben eine besondere Verständlichkeit, sind besonders kurz, sind sehr themenspezifisch oder waren sehr lange im Netz. Ich sag mal auto.com ist so ein Beispiel, dass ich habe die Webseite jetzt im Vorfeld nicht nachgeschaut, aber ich würde vermuten, das wäre eine Premium-Domain. Weil das ist so ein kurzer, klarer Begriff. Jeder weiß, worum es geht. Wenn man so eine Domainname als Registrant hat, und unterstellen beide mal, wir waren 1992 schlau genug, so diese Auto.com zu registrieren, werden wir beide feststellen, dass sehr viele Leute, auch wenn wir nichts machen, ja, anfangen, in ihren Webbrowser Auto.com einzugeben. Und dann steigt so ein Wert von so einer Domain, die schon mal registriert worden ist, durch einfach den Traffic. Mhm. Und dieser Traffic kann durch den Registranten natürlich monetarisiert werden durch Verkauf. Und das ist eine feine Veranstaltung. Also es gibt durchaus Domainnamen, die bis zu 1 Million dann schon auch mal gebracht haben. Ja, das geht ziemlich schnell, weil einfach so eine generelle, universelle Benutzbarkeit von solchen Domainnamen vorliegt. Und weil das eben bei .com, bei .de und bei ein paar anderen TLDs über die Jahre so gelaufen ist, jetzt komme ich wieder zu meinen neuen TLDs, also .online, .guru und sowas. Da ist es dann so gewesen, dass die Registries sich gesagt haben, naja, warum sollen wir denn diesen Teil der Wertschöpfungskette dem Registranten überlassen? Wir schauen uns einfach Gattungsbegriffe an im Wörterbuch und listen die separat. Und die kosten eben nicht, sagen wir mal, 9, 18, 25 Euro für den Endkunden, sondern die kosten gleich vorneweg, weil sie eben einen höheren generischen Wert haben, sagen wir mal 1.000 oder 100 oder 150. Und wir stellen so fest, dass so ein Durchschnittswert liegt dabei bei 400, 500 Euro für so eine Domain. Und die wird dann eben entsprechend von der Registry als Premium-Domain-Namen vermarktet. Also wir haben zwei Aspekte. Das eine ist, im Zweitmarkt durch den Registranten werden die Domains Premium durch Benutzung und von der Registry selber werden die Domainnamen einfach per, sag mal, Akklamation durch die Registry selber zum Premium-Domain. Und das kann sich für den Endkunden wirklich lohnen. Also eine kurze, vernünftige Domain, die gut kommunizierbar ist, hat natürlich für den Werbetreibenden einen extremen Wert. Ja, ich merke mir, dann nehmen wir mal apple.com eben leichter als Apple Computer Software Programme und Handys.de. Ja, das ist doch ganz klar. Ja, also das ist der eine Vorteil. Das andere ist natürlich, ich habe schon mal Traffic auf der Seite. Also ich weiß, dass im Monat 100.000 Leute auf eine Premium-Domain-Namen gehen und meine Webseite schon vom Start weg eine gewisse Sichtbarkeit erlangt. Und auch da ist das eine Währung, die es natürlich bei Google wieder auszahlt durch Sichtbarkeit, durch hohes Ranking. Im Grunde, also das Wissen, das würde ich immer im Bereich des Werbebudgets sicher mit einplanen. Ja, und nicht davor zurückschrecken, dass das ein bisschen teurer ist. Es kann sich in vielen Fällen wirklich lohnen und ein Geschäft am Anfang, gerade Online-Geschäfte, sehr befeuern. Ja.
Das heißt, auch wenn ich sehe, dass eine Domain vergeben ist, durchaus mal den Domain-Halter kontaktieren.
Absolut.
Ob der die nicht verkaufen möchte, das kann durchaus ein lohnenswertes Investment sein.
Absolut, absolut. Wir machen das in der Jonas-Gruppe über unsere Partnerfirma, Tochterfirma Sedo.com. Und Sedo bietet also auch Brokerage-Services an, die genau darauf spezialisiert sind. Ja, als Mittelsmann aufzutreten, sagen, Mensch, wir haben ein Interesse daran, ihre Domain zu kaufen. Ist das denn möglich? Denn wenn man als Firma direkt oder als Startup oder als Markeninhaber auf so einen existierenden Registranten zugeht, kann es einem schon passieren, dass der Preis dann ein bisschen höher ist, als wenn es ein Dritter tut. Mhm. Ja, und das lohnt sich da eventuell nochmal mit den Spezialisten von Sedo.com nochmal in Kontakt zu treten.
Jetzt habe ich einen passenden Namen gefunden. Jetzt steht ja noch so ein bisschen im Raum. Wo kaufe ich die Domain jetzt? Und was kostet eine, sagen wir mal, eine normale Domain? Ne? Jetzt keine Premium-Domain. Mhm. Also wie suche ich mir jetzt den passenden Registrar quasi aus. Ihr seid ja einer davon.
Ja.
Worauf sollte ich achten bei der Auswahl?
Ach, ich glaube, da gilt, was immer gilt, ne? Also ich brauche einen Anbieter, der erstmal, sagen wir mal, mit beiden Beinen fest auf der Erde steht, der finanziell stabil ist. Denn ich zahle ja als Endkunde meine Rechnung an den Registrar. Der Registrar bezahlt dann die Registry auf monatlicher oder quartalsweiser Ebene. Und wenn dann dieser Finanzstrom unterbrochen wird, ist das meistens keine gute Idee und führt zu Ausfällen. Also lohnt sich es, bei jemandem zu sein, wo man weiß, der kann seine Rechnung bezahlen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, man braucht natürlich auch ein bisschen größeres Auge auf die Sachen, die ich nachher mit so einer Domain machen will. Also wie ich das als reine E-Mail verwenden, ist es schön, wenn E-Mail-Service mit dabei ist oder leichter zuklickbar. Dasselbe gilt für, will ich ein WordPress-Hosting haben? Will ich andere Website-Hosting? Will ich nur einfach schnell für meine Familie eine Webseite mal für eine Hochzeit bauen? Dann sind das die Worte, die im Idealfall schon bei dem Registrar abgedeckt sein sollen, weil dann habe ich durch die Verzahnung der verschiedenen Dienstleistungen durchaus die Möglichkeit, meine Sache schnell und einfach online zu bringen. Mhm. Und das Dritte ist, ich bin ein großer Fan persönlich von vernünftigem Kundensupport. Ich finde es immer ganz wesentlich, darauf zu gucken, dass ich irgendwann einen persönlichen Ansprechpartner habe, der mir auch sozusagen zugewiesen ist, mit dem ich was anfangen kann, der mein Problem schon kennt und ich nicht wieder von vorne anfangen muss bei der Erklärung. Ja, das sind so Grundgeschichten. Das andere ist, das Letzte, würde ich nur sagen, also es ist auch ein bisschen technisches Setup, das wesentlich ist. Ja, also ich wenn jetzt ein Anbieter, sagen wir mal, nur einen Server irgendwo hat, ist das natürlich, wenn ich die Welt erreichen will, vielleicht ein bisschen schwierig, weil es immer länger dauert, wenn ich nur, ich habe einen Webserver jetzt zufälligerweise nur in Karlsruhe, aber ich habe meine Zielgruppe in Südamerika oder in Nordamerika, dann wäre es da schön, wenn auch da ein Server steht und da die Erreichbarkeit innerhalb der Millisekunden, die sowas eben braucht für den Seitenaufbau eben gegeben ist. Und dann bei diesen ganzen Sachen muss man eben dann nochmal genau drauf gucken, sind das denn bei vernünftigen Anbietern Services, die beinhaltet sind, oder stolper ich aus Versehen irgendwann über Folgekosten oder versteckte Kosten gar, weil nur scheinbar mit der Registrierung einer Domain alles erledigt ist.
Und die Kosten für eine Domain?
Das variiert natürlich. Also es ist ein hart umkämpfter Markt, das muss man auch sagen. Es ist ein Commodity-Geschäft, in dem viel über den Preis gerade im ersten Jahr gesprochen wird. Wenn man startet, und das wird ja viele Gründer freuen zu hören, im ersten Jahr ist ein Domain sehr billig. Also wir reden da, teilweise gibt es ja Domains für fast null. Für 0 Euro. Aber ich sag mal, grundsätzlich liegen die Preise zwischen 1 Euro und sagen wir mal 20 für was Gescheites bei den sehr beliebten TLDs im ersten Jahr. Mhm. Immer ein bisschen drauf gucken, dass man da auch ein Angebot mitnimmt, das gerade da ist. Das wird sehr gerne gemacht in Kombination mit irgendwelchen Webserver-Paketen oder E-Mail-Paketen und so weiter. Das ist ganz gut. Im zweiten Jahr unterscheiden sich die Kosten dann doch durchaus. Man hat natürlich Preise, sagen wir, die im ersten Jahr bei 4, 5 Euro liegen, können sie dann gerne im zweiten Jahr mal auf 45, 50 Euro steigen. Und das liegt daran, dass wir als Registrar natürlich Interesse daran haben, einen Kunden im ersten Jahr zu gewinnen und dann auf Dauer zu binden. Und dann den Preis, den uns die Registry gibt, nicht mehr subventionieren möchten, sondern eben dann eben sozusagen mit einer kleinen Marge im Normalfall auch an den Kunden weitergeben. Das, was wir bezahlen müssen. Mhm. Und deswegen kommt es zu dieser Preissteigerung im zweiten Jahr. Okay. Aber da, ich habe es eben schon gesagt, wichtig ist darauf zu gucken, was ist denn als Dienstleistung mit dabei? Ist das nur die Domain oder ist da noch ein bisschen mehr dabei?
Kann ich, also gut, wir hatten einen Punkt schon, wann ich eine Domain verlieren kann, ne? Wenn ich quasi nicht mehr zahle. Gibt es sonst noch irgendwie Gründe, warum ich eine Domain verlieren kann?
Nichtzahlung ist schon der Hauptgrund, ne? Wollen wir das mal hinschreiben. Ja, Leute vergessen zum Beispiel ihre Kreditkarten beim Registrar abzudaten, ne? Wenn sie eine Kreditkarte bezahlt haben. Dann läuft die im nächsten Jahr aus oder man hat eine genommen, die nur bis Januar 2023 läuft. Und dann ist es halt auf einmal Juni, Juli 23 und die Domainnamen zählt nicht mehr. Und ich schaue auf meine E-Mails nicht drauf, passiert irgendwas, ich habe andere Sorgen oder fahre auch in Ferien und schwupps, ist es passiert. Also Nichtzahlung würde ich mal nicht kleinreden. Aber da ist die Domainindustrie natürlich schon so ein bisschen gegen gewappnet. Es gibt da gewisse Fristen. Und das ist, wenn ein Domain mal abgelaufen ist, 30 Tage lang, kann man die immer noch wieder zum Leben erwecken. Ja, man kann sagen, also die ist noch nicht weg. Es kostet dann zwar extra, weil es ein manueller Aufwand ist, aber man kann die Domain sich wieder zurückholen. Aber klar ist, ab dem Tag, also wo sie abgelaufen ist, ist die Erreichbarkeit nicht mehr gegeben. Das heißt, mein Webshop ist unten, meine E-Mails kommen nicht mehr an. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Also man sollte darauf gucken. Das andere ist natürlich schon, was wir vorhin auch angesprochen haben, die Frage einer Markenrechtsverletzung. Ja, also wenn ich feststelle, dass die Domain auf jemanden registriert, also schon mit einer Marke eines Fremden registriert worden ist, dann kann mir die auch weggenommen werden. Das ist auch nochmal so ein typischer Verlustpunkt, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, ganz wichtig, auf dieses Thema Fristen und regelmäßig bezahlen zu achten. Mhm. Sonst kann das sehr, sehr teuer und aufwendig werden, wenn ich dann plötzlich komplett neu mich aufstellen muss.
Weil Domain ja sofort durch einen Dritten registriert werden kann. Das vergessen die meisten. Die wird dann irgendwann frei und dann hat der dritte Domain verwendet. Die sagt, ja, warum denn auch nicht? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das ist dann immer ein schwieriger Augenblick für Firmen.
Zum Abschluss, vielleicht nochmal deine zwei, drei wichtigsten Punkte, die du rund um das Thema Domain den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Und auch verbunden damit, was bietet ihr rund um die Domain den Kunden an? Warum sollten Gründer, Gründerinnen zu Jonas gehen und dort ihre Domain registrieren?
Ganz klar. Also ich mag Domainnamen wirklich gern, weil sie so ein klarer Weg in das Herz eines Kunden sein können. Das ist der erste, ist die Visitenkarte, ist das Gesicht online, was ich jemandem entgegenhalte. Und das sollte schon passen. Und deswegen, weil es so einfach ist und so banal ist, fällt es oft sozusagen bei Diskussionen hinten runter, weil man sich lieber über bunte Bilder und Videos und Social Media unterhält. Aber dieses Grundelement der Kommunikation, der Erreichbarkeit, das will ich nochmal ganz klar unterstreichen hier. Mhm. Das zweite ist für mich, ich persönlich finde auch, dass Jonas ein hervorragender Anbieter ist, gerade für Gründer, weil wir im Rahmen der Verzahnung der verschiedenen Dienstleistungen, doch, glaube ich, sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und das vor dem Hintergrund eines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Selbst bei Domainnamen als solchen haben wir schon gewisse Dienstleistungen grundsätzlich inkludiert, wie zum Beispiel ein gratis Wildcard SSL vom Marktführer DigiCert. Das hat den Vorteil, ich gehe meine Webseite live, ich habe keine weiteren Extrakosten, um die Verschlüsselung der Kommunikation durch den Webbrowser mit meiner Seite zu gewährleisten und da auch wieder einen Ranking-Bonus bei Google zu bekommen. Ja, bei uns werden Domainnamen grundsätzlich gratis mit einer privaten Registrierung versehen. Das heißt, ich bin als Inhaber nicht für die ganze Welt sichtbar, sondern Jonas trägt sich ein. Das ist ein Standard. Wir tragen uns ein und der Inhaber ist bei uns hinterlegt. Das heißt, nicht jeder kann Telefonnummern und Adressen und sonst irgendwas sehen. Was wir auch gemerkt haben, was wirklich wichtig ist für Leute, ist, dass sie auch sofort kommunizieren können, wenn sie ein Produkt haben. Webseiten dauern ja immer so ein bisschen. Man hat schon einen Plan, aber dann dauert es doch 1, 2, 3 Wochen, bis mal die ersten Sachen hochgeladen sind und man die Inhalte so hat, wie man sie gern hat. Deswegen haben wir gesehen, dass E-Mail-Kommunikation immer noch das Mittel der Wahl ist. Und deswegen ist bei jeder Domainnamenregistrierung bei uns ein 2 GB E-Mail-Account gleich mit dabei, damit man also sofort mit seinem Domainnamen auch seinen Kunden sprechen kann. 1000 Subdomains mit dabei. Das sind dann Sachen wie www.ulisjacken.de und sowas. Und wir haben eben einen sehr einfachen One-Click-Setup-Service. Selbst wenn ich nicht in der Lage sein sollte, meine eigene Webseite zu bauen, weil mir das zu kompliziert ist, haben wir ganz einfach so ein Feature bei uns im Produkt, mit dem ich dann meine Domain mit Social Media verbinden kann. Also ich nehme eben meine ulisjacken.shop und linke dann eben auf mein Instagram, Facebook-Portal und so weiter und so fort. Und das macht, glaube ich, die Verwendung und auch die Sichtbarkeit meiner Domain sofort sehr viel einfacher. Mhm.
Weil das ist ja im Endeffekt der letzte Schritt. Ne? Ich habe die passende Domain gefunden, ich habe sie richtig registriert und jetzt möchte ich sie eigentlich auch anwenden und meine Nutzer, meine Kunden, potenzielle Kunden auf diese Domain bringen. Super. Uli, vielen Dank.
Mhm. Super.
Für die Einblicke rund um das Thema Domain.
Gern geschehen.
Dir noch einen schönen Tag. Vielleicht bis bald. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, dass der Weg zur Domain ein bisschen einfacher geworden ist. Nochmal der Hinweis, wir haben 2 Folgen sogar zum Thema, wie man einen passenden Namen findet. Und das gilt natürlich auch für den Domainnamen hier im Podcast-Kanal schon gehabt. Das hilft, glaube ich. Und bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.